Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Ich war vergangene Woche auf der Techno-Klassiker in Essen und hatte am Donnerstagnachmittag das Vergnügen, einige Gäste zu einem Talk auf dem Stand von FSP TÜV Rheinland begrüßen zu dürfen. Nun gab es zahlreiche Mails und Anfragen von euch, weil viele an dem Tag nicht persönlich vor Ort sein konnten, aber gerne hören wollten, was meine Gäste zum Thema Oldtimer als Kulturgut zu sagen hatten, denn das Thema hatte es in sich. Mit am Tisch saßen Diplom-Restauratorin und Materialwissenschaftlerin Dr. Gundula Tutt, der Präsident vom 190 SL Club, Wilfried Stehr, Uli Goffrey von Brabus, ein alter Bekannter hier auf dem Kanal, und Sebastian Hoffmann, ebenso bekannt, Leiter Classic-Kompetenz beim FSP TÜV Rheinland. Und zum Nachhören gibt es ja diesen Podcast. Und weil das Ganze natürlich live vor Publikum in einer Messehalle stattgefunden hat, hört ihr das diesmal auch, dass es nicht im ruhigen Wohnzimmer aufgenommen wurde, was aber dem Inhalt keinen Abbruch tut. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr das Gespräch übrigens auch als Video sehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge unter dem Motto »Im Dienste des Kulturguts«.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Sie können gerne ein bisschen näher rankommen, wenn Sie mögen. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier auf dem Stand des FSP TÜV Rheinland bei der Techno-Klassiker 2024. Ich freue mich, wie gesagt, dass Sie da sind. Wir haben eine ganz, ganz tolle Runde zu einer ganz besonderen Ausgabe der alten Schule. Und da möchte ich Ihnen gerne mal meine heutigen Gäste vorstellen. Das ist einmal Dr. Gundula Tutt.
Hallo.
Gundula, wir kennen uns schon länger, wir haben auch schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen,
ja.
Und du bist also Diplom-Restauratorin, du hast dich irgendwann mal, also du hast mit Kunst angefangen und dich irgendwann mal auf Auto spezialisiert, das irgendwann liegt 18 Jahre zurück,
ja.
Und du bist also Materialwissenschaftlerin sozusagen und versuchst irgendwie möglichst das Originalmaterial zu erhalten.
Ja,
schon mal das Herz.
Ich forsche da und das ist auch so eine Art Re-Engineering, solche Materialien wieder zu finden und auch wieder anwendbar zu machen, aber ich wende sie auch an. Also das ist nicht nur Theorie oder irgendwie Forschung, sondern man sieht es meinen Fingernägeln auch an, dass die kurz und manchmal zerschrotet sind. Ich fasse auch praktisch an am Auto.
Also nicht nur Leder, sondern auch hartes Material. Und du hast irgendwann mal mit Lacken angefangen. Auch ein ganz interessantes Thema, was es da so in der Vergangenheit gab. Reden wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber. Dann freue ich mich, dass Ulrich Joachim Goffrey da ist. Und zwar kennen Sie ihn auch vielleicht schon aus meinem Podcast Alte Schule. Uli, wir kennen uns jetzt auch schon länger. Du warst lange technischer Leiter bei Brabus. Hast eigentlich Brabus, ja, wollen wir sagen, zu dem gemacht, was es heute ist, denn du hast diese ganzen fantastischen Autos entwickelt und irgendwann bist du auf die Idee gekommen, dass man vielleicht mit der Klassik-Sparte auch noch so ein bisschen was machen könnte und auch noch ein bisschen was bewegen kann. Du hast lange auch diese Klassik-Sparte mit aufgebaut. Jetzt bist du seit geraumer Zeit in Rente, aber eher im Unruhestand und bist also, immer wenn man dich spricht, bist du bei Brabus oder auf dem Weg zu Brabus und kümmerst dich inzwischen da um die Gebäude und immer noch um die Klassiker, glaube ich.
Ja, so ein bisschen Klassik immer noch. Wenn man selber auch schon Klassiker ist, dann kann man sich auch um klassische Autos kümmern.
Wunderbar. Schön, dass du da bist. Dann freue ich mich ganz besonders auf oder über Wilfried Stehr. Sie haben sind der Präsident vom 190 SL Club und Sie haben ein ganz tolles Register angelegt, nämlich über eigentlich die SL und die Flügeltürer und die 300 SL. Und um wie viele Autos geht's da? Was haben Sie da für Seiten zusammengesammelt?
Also es sind insgesamt, also nicht nur mit den Fahrgestellnummern, sondern insgesamt über die Informationen 190 SL und 300 SL sind es 60.000 Seiten.
60.000
also erfüllt einen ganzen Raum, ja.
Da muss man als Fälscher viel lesen. Darum soll es heute auch noch gehen, kommen wir auch gleich drauf zurück. Und dann freue ich mich auf den Hausherrn sozusagen hier, Sebastian Hoffmann, Leiter Klassik FSB TÜV Rheinland. Sebastian, es ist immer wieder schön, dich zu sehen. Also du hast immer tolle Geschichten. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Ich fange gleich mal mit dir an. Denn diese Klassiker-Szene, ich meine, ihr habt ja nicht umsonst hier in 300 SL Flügeltürer auf dem Stand stehen und ihr habt ja ganz viel mit den aktuellen Themen zu tun. Was gibt's denn da Neues? Also ich spreche auf einen Fall an, wo es um Fälschung vom 300 SL geht. Gibt's da irgendwie einen neuen Stand oder irgendwas, was du uns berichten kannst?
Ja, hallo Carsten. Erstmal schön, dass wir hier das Forum nutzen können auf der Messe. Ich freue mich sehr, dass auch so zahlreich Zuschauer erschienen sind und Zuhörer vor allem. Und ja, wir haben natürlich das Thema im Dienste des Kulturgutes. Das ist momentan so das Motto, unter dem wir bei FSB TÜV Rheinland im Bereich Klassiker arbeiten. Und du hast es gerade angesprochen, natürlich der Mercedes 300 SL ist momentan ein Thema, mit dem wir wirklich viel zu tun haben. Es ist eine sehr, sehr große Nachfrage aktuell nach, ich nenne es mal Echtheitsgutachten, beziehungsweise nach Bewertung der Fahrzeuge, aber auch nach der Einschätzung nach Originalität. Denn wir haben es ja alle in der Presse verfolgt. Das ist also momentan ein ganz, ganz großes Thema, das wir mitbekommen haben, dass es eben auch leider, leider gefälschte, manipulierte oder gegebenenfalls sogar duplizierte Fahrzeuge gibt. Und demnach sind natürlich die Nachfragen nach solchen Gutachten stark gestiegen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt ja fast seit 2 Jahren mittlerweile wirklich intensiv beschäftigen. Wir machen das schon ein bisschen länger, aber die Nachfrage, wie gesagt, ist in den letzten Jahren stark gestiegen und wir mussten auch personell stark aufstocken, um dem Herr zu werden.
So, also ihr forscht, ihr habt, euch geht, glaube ich, die Arbeit nicht aus. Im Dienste des Kulturgutes, das ist das, was das Motto, dem ihr euch verschrieben habt. Was ist denn für dich Kulturgut? Also sind das einfach alte Autos oder müssen die bestimmte Anforderungen erfüllen?
Das ist ein ganz, ganz weites Thema. Das müssen wir natürlich eigentlich sogar mit Gunnar diskutieren, die sich mit dem Thema...
Die frage ich auch gleich noch.
Die musst du gleich fragen, ja, das ist vielleicht sogar besser. Nein, ich habe heute mal hier auf dem Messestand haben wir die große Bandbreite mal hingestellt. Ne? Wir haben einen Rennwagen hier, einen Rennwagen, der aktiv eingesetzt wurde. Und wir haben den Mercedes 300 SL, auch einen absoluten Klassiker, in dem Fall umfangreich und umfassend restauriert. Und das ist ein Auto wie der Rennwagen hier, sehr wunderschöne Ford Capri Turbo, der natürlich in seiner aktiven Zeit hart benutzt worden ist. Ein Fahrzeug, das zu nichts anderem diente, als schnell zu sein. Und da gab es natürlich Kompromisse, was das Thema Originalität angeht. Ich nenne es sehr vorsichtig Kompromiss. Es ist kein Kompromiss, sondern hat darauf schlichtweg überhaupt gar keinen Wert gelegt. Es ist ein Rennwagen, der hat nur einen einzigen Zweck. Der muss schnell über die Ziellinie kommen. Und was da am Ende von dem Auto übrig bleibt, am Ende des Tages, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das ist natürlich heute unter den Aspekten, die wir diskutieren, etwas eine vollkommen andere Sichtweise, die wir heute haben zu diesen Themen. Denn wir hoffen, dass ja möglichst viel originale Substanz noch an diesem Rennwagen drin ist. Aber ich befürchte, so viel originale Substanz wird der Wagen gar nicht mehr haben. Und vielleicht ist das sogar richtig so.
Genau, mir hat ein Historiker mal gesagt, der beste Rennwagen ist eigentlich der, der genau nach dem Abbiegen hinter der Ziellinie komplett auseinanderfällt und nicht mehr zu gebrauchen ist. Dann ist er wirklich am Limit gebaut worden und er hat nicht ganz Unrecht. Was der Wagen, auf dem damals Harald Ertl original rumgetrümmert hat, was der alles erlebt hat, du hast es eben schon so ein bisschen beschrieben, das Thema Matching Numbers, das ist ja etwas, wo du also bei Sammlern auch immer, wo eine große Nachfrage nach ist, es muss alles Matching Numbers sein, erst dann ist es irgendwie ein Sammler oder ein sammelnswertes Auto. Siehst du das immer noch so oder sagst du, bei Rennwagen ist es eher nicht so? Beim 300 SL Flügeltürer wäre es schon schön, wenn die Nummern übereinstimmen würden.
Also wir haben gerade die Diskussion gestern gehabt und ich sage, es ist doch besser, ich habe einen Motor in dem Auto drin, der technisch gut ist und vernünftig funktioniert, als zwangsläufig einen Matching-Numbers-Motor, der totaler Schrott ist. Ja? Das ist nach meinem Dafürhalten ist diese Matching-Numbers-Diskussion vollkommen aus dem Ruder gelaufen und eigentlich vollkommen unsinnig. Denn im Laufe des Lebens von so einem Auto wird natürlich meine Hinterachse getauscht, da wird natürlich auch mein Motor ausgetauscht, da muss auch meine Tele getauscht werden. Das hat man damals in der Gebrauchsphase dieser Fahrzeuge ganz nonchalant einfach gemacht, weil es aufwendiger gewesen wäre, die Dinge zu reparieren. Und das hat genauso seine Berechtigung, wie dass man heute vielleicht das große Glück hat, einen Wagen zu bekommen, bei dem wirklich noch alle Aggregate die ersten sind, mit denen der Wagen ausgeliefert wurde. Aber das ist natürlich ein absoluter Glücks- und Sonderfall. Aber dass wir heute so viele Matching Numbers Autos haben, das kann ich fast gar nicht glauben.
Also, Gundula, magst du was dazu sagen? Das brennt hier schon unter den Nägeln.
Ja, also, ich finde es ganz wichtig, was du da sagst, also zu dem Thema, aber ich glaube, da gehen gerade in 2 Sachen ein bisschen durcheinander. Also einerseits sozusagen die historische Integrität von einem Fahrzeug, das vom Startpunkt seines Lebens bis heute vielleicht möglich dokumentiert ist, mit all den Dingen, die du beschrieben hast, dass eben Teile getauscht worden sind, dass Unfälle passiert sind, dass bestimmte Veränderungen vorgenommen worden sind und eben die materielle Originalität von einem Fahrzeug. Die muss man getrennt voneinander betrachten, obwohl sie miteinander zusammenhängen. Also wenn der rote Faden von der Geburt eines Fahrzeuges bis zu dem, was heute vor uns steht, mit allem, was passiert ist, schlüssig belegbar ist, dann ist das ein sehr, sehr originales Auto mit der ganzen Historie drin. Wir müssen ja auch sehen, viele Serienfahrzeuge sind als Klone vom Band gelaufen und haben dann ganz unterschiedliche Lebenswege eingeschnitten. Wenn man VW Käfer nimmt, die Familienkutsche oder der zur Bergwacht ausgeliefert worden ist. Und das macht sie zu historischen Gegenständen, weil sie all das erlebt haben mit allem, was passiert ist, von damals bis heute. Es wird dann schwierig, wenn viel Dichtung und Wahrheit dazwischen ist, vor allem Dichtung, die Sachen wertvoller machen soll. Und da sind manchmal auch Matching Numbers, die mal irgendwann nicht Matching waren, aber heute plötzlich wieder so sind und wo keiner weiß, wo es plötzlich herkommt. Oder das Auto, das man bei Oma hinterm Sofa gefunden hat und das plötzlich Renngeschichte hat oder solche Dinge. Da wird es dann schwierig, wenn dieser rote Faden eben, vor allem was eben die ganze geschichtliche Perlenschnur von Ereignissen angeht, die so ein Fahrzeug erlebt, wenn die unterbrochen oder dubios ist. Und da materielle Originalität ist dann eben das Gute obendrauf, wenn das Fahrzeug letztendlich das Glück hatte, wenige schlimme Sachen zu erleben. Aber das ist Zufall und dann müssen wir leben. Das wenn der rote Faden stimmt, ist es gut.
Genau, der rote Faden. Und da sagst du was, das ist ja immer das Problem. Also wenn etwas gut dokumentiert ist, dann ist das wunderbar und dann gehört das zum Teil der Geschichte des Autos. Und wenn so ein Auto mal komplett in die Leitplanke gestopft wurde und wieder aufgebaut wurde und man hat das dokumentiert und mit Fotos, dann ist das alles okay. Manchmal geht ja die Dokumentation verloren und dann landet man in diesem Betrugsszenario oder vielleicht ist es auch absichtlich gemacht worden. Dokumentation, das ist das Stichwort, wo wir zu Wilfried Stehr kommen. Sie haben tatsächlich, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, eigentlich fast alle 300 SL Flügeltürer und Roadster dokumentiert, beziehungsweise 60.000 Seiten zusammen mit dem 190 SL. Sie fahren auch selber einen 300 SL. Seit wann haben Sie den?
Den habe ich seit 38 Jahren und den ersten 190 SL habe ich 1972 gekauft. Also mit dem 190 SL angefangen und dann bin ich hinterher zum 300 SL gekommen. Aber das war natürlich auch noch zu einem Zeitpunkt, wo die Preise noch etwas anderer Natur waren.
Das ist genau das Thema. Und natürlich, je stärker die Preise anziehen, desto größer ist die Begehrlichkeit, da irgendwas Wertvolles draus zu machen. Wenn Sie jetzt so ein Register aufbauen, wonach gehen Sie? Also fahren Sie tatsächlich rum? Schauen, wo ein 300 SL steht, fotografieren die Fahrgestellnummern und gucken, ob das irgendwie mit der Werksauslieferung übereinstimmt oder wie macht man das?
Ja, das haben Sie schon recht gut beschrieben. Es ist tatsächlich so, dass eben nicht nur die Fahrgestellnummer mitentscheidend ist, sondern auch die Body- oder Karosserienummer und auch die Motornummer. Und das sind so die ersten Sachen, die man prüft, ob das Ganze tatsächlich übereinstimmt. In letzter Zeit sind dann noch solche Sachen dazugekommen, wie die Rahmenkopfnummer, wo man entsprechend nachschaut, ob das passen könnte. Das kann man nicht auf die Nummer genau sagen, sondern das passt nur eben in den entsprechenden Rahmen. Und man kann ja auch nicht immer jetzt hinten links das Rad abbauen, um da nach den drei Ziffern zu gucken, die sich dann dort ebenfalls befinden würden. Manchmal ist da eben auch Unterbodenschutz drauf und dergleichen. Und dann wird der Besitzer nicht immer begeistert sein, wenn man versucht, das dann abzukratzen, um da auf diese Nummer zu kommen. Also von daher ist das auch immer bei der Untersuchung eines Autos ein bisschen davon abhängig, inwieweit der Besitzer des Autos entgegenkommen signalisiert oder eben manchmal leider auch weniger.
Sie werden zitiert in der Presse mit einem Satz, den ich ganz interessant finde. Da sagen Sie, die Szene ist durchseucht von Fälschungen. Wie ist das, wenn Sie jetzt losgehen, wie oft ist Ihnen das schon passiert, dass Sie Fahrgestellnummern doppelt gesehen haben, dass Sie eigentlich sagen, Moment, der Wagen gehört doch eigentlich jemand ganz anderem, wieso steht er jetzt hier? Passiert Ihnen das häufig oder kann man da wirklich sagen, wie oft oder wie viel Prozent gefälscht sind?
Also das kann man prozentual nicht festgelegt sagen, ganz sicher. Aber es passiert weitaus öfter, als der Laie vielleicht meint. Leider ist das so. Und von daher hat man diese Erfahrungen auch immer wieder gemacht. Und es gibt eben sowohl Fälschungen wie auch Doubletten. Das ist ja ein Unterschied. Bei einer Doublette ist es manchmal so, dass sich überhaupt kein altes Teil an dem Fahrzeug befindet, sondern nahezu alles oder sogar alles nachgebaut worden ist. Während bei einer Fälschung häufig die Identität des Autos eben umgetrickst worden ist. Zum Beispiel, wenn ein Auto mal gestohlen wurde, dann hat man ihm hinterher eine andere Fahrgestellnummer verpasst, die möglichst dann eben im Gullwing Register oder Roadster Register möglichst wenig Geschichte hatte, dass man möglichst wenig nachvollziehen konnte da. Und dann hat man dem Auto diese Nummer gegeben, damit eben nicht die gestohlene Nummer, die eigentliche Nummer des Fahrzeugs entsprechend wieder auftaucht. Also es hat ganz unterschiedliche Intentionen gegeben, um eben das Auto entweder zu duplizieren oder eben entsprechend zu fälschen.
Sie haben gesagt, Sie haben Ihren Wagen jetzt seit fast 3 Jahrzehnten. War man damals noch
länger? 38
Jahre, nicht 28, genau, seit fast 4 Jahrzehnten. War man damals noch einigermaßen sicher bei Fälschung oder wann ging das los, dass man angefangen hat, diese Autos ja ein bisschen Schmuh damit zu betreiben?
Also es hat sich eigentlich entsprechend gesteigert mit dem Zunehmen der Wertigkeit dieser Autos. Das ist ja überall so, egal ob sie moderne Kunst nehmen oder was auch immer. Überall, wo eine gewisse Wertigkeit erzielt wird, da weckt es die Begehrlichkeit, eben dann auch da mit krimineller Energie sich zu betätigen, um sich entsprechend zu bereichern. Das ist überall so und leider eben auch hier.
Und wann ging das los, würden Sie sagen? Also ging das schon in den 80ern los oder ist das erst ein Jahrtausendthema geworden?
Nein, es ging in den 80ern schon los, war aber sehr, sehr viel seltener der Fall. Gab es aber auch da schon. Nur richtig häufig ist es geworden, seit die Autos, sage ich mal, nicht erst die 1-Millionen-Euro-Grenze überschritten haben, aber als es dann so langsam eine 3/4 Million wurde und mehr, da hat es ganz stark zugenommen.
Okay, Sebastian, da sind wir bei deinem Thema. Du hast jetzt immer die schwere Aufgabe, da rauszupuzzeln, welches Teil noch original ist, ob das alles gut dokumentiert ist und so. Wann ist das bei euch so angekommen, dass das so extrem explodiert ist? Also das deckt sich wahrscheinlich mit Wilfried Schers Aussage. Und wahrscheinlich bist du auch Stammgast bei ihm, um in seinen Unterlagen nachzugucken, oder?
Ja, wir arbeiten eng zusammen, der Wilfried und ich. Wir sind ganz eng bei dem Thema und da bin ich auch sehr dankbar, dass er mir mal hilft, wenn ich mal Fragen habe und von den Dingen, die ich noch keine Ahnung habe. Das gibt's natürlich auch. Nein, also bei uns hat das eigentlich begonnen 2016, als wir die ersten Fälle hatten. Das war aber auch der Zeitraum, wo wir überhaupt mit diesen komplexen Untersuchungen begonnen haben. Und da häuften sich dann doch relativ schnell die Fälle und man bekommt natürlich dann auch eine bestimmte Brille und einen Fokus auf diese Dinge, die man vorher gar nicht hatte. Kundgetan wurden mir die ersten Fälle aber schon seit 2007, 2008 haben wir von den ersten Fällen gehört. Und das munkelte man eben schon, dass es da noch einige gefälschte Autos geben könnte und ich wurde zunehmend sensibel, sagen wir es mal so. Ne? Aber komplex beschäftigt haben wir uns eigentlich mit dem Thema erst seit 2015, 2016.
Okay, und das wahrscheinlich mit der gebotenen Intensität. Wir reden jetzt hier heute über euer Motto im Dienste des Kulturguts. Was ist denn noch irgendwie Kultur jetzt an den Autos? Also wenn da viel ausgetauscht wurde oder sowas, sagst du, das ist dann immer noch Kulturgut? Da sind wir jetzt gleich wieder, wo wir schon am Anfang waren. Oder sagst du, auch so ein Nachbau ist eigentlich auch ganz okay, wenn es das Original nicht mehr gibt?
Also auch ein Nachbau, eine Replik vom Hersteller, hat natürlich durchaus seine Berechtigung. Natürlich, man kann nachbauen, was man möchte. Und wenn es vielleicht darum geht, ablesbar zu machen, was ein Hersteller mit einem Fahrzeug damals gemeint hat, dann kann ein Nachbau unglaublich viel dabei helfen, Verständnis dafür zu erzeugen, was man damals gemeint hat. Ich will da ganz kurz gerne an die Gunnar übergeben, weil sie hat sich mit dem Thema intensivst beschäftigt. Magst du was dazu sagen?
Gerne. Also ich meine, in der Kunst- und Kulturgeschichte, also ist das mit dem Kulturgut natürlich immer verbunden, gerade wenn es um historisches Kulturgut geht, dass ein Zeugnis einer Epoche sein soll. Und dazu muss es die Epoche eigentlich auch erlebt haben. Also das mit den Nachbauten ist eben als Erlebnisarchäologie oder als Forschungsgegenstand durchaus auch bei römischen Galeeren und ähnlichen Dingen schon gemacht worden. Ich muss jetzt aber mal kritisch anmerken, die Nachbauten, Replikas oder was auch immer, Continuations, wie man sie nennen möchte, die in der Fahrzeugszene bis jetzt existieren, die sind bei weitem nicht exakt genug, was die Ausführung, die Materialität und die ganze auch Rekonstruktion des tatsächlichen ursprünglichen Objekts angeht, um als Forschungsgegenstand, als Experimentalgegenstand dienen zu können. Das ist natürlich auch eine Aufwandssache. Es gibt eine römische Galeere, die wurde nachgebaut nach Bodenfunden und nach Quellen aus der Römerzeit mit den Werkzeugen aus der Zeit und so genau, wie man es irgendwie auch nur erforschen konnte, mit einem unglaublichen Aufwand. Die wird im Augenblick auf der Donau gerudert von Studenten der Uni Regensburg und die erforschen daran, wie ein Grenzpatrouillenschiff in der Römerzeit wohl funktioniert hat. Aber das ist ein Aufwand und auch eine Detailversessenheit, die da reingeflossen ist, die ich bis jetzt noch bei keinem dieser entsprechend titulierten Fahrzeuge in der Szene finden konnte. Da geht es meistens um die Form. Oft ist es dann auch ein bisschen schneller, ein bisschen stärker, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ist gut, aber ist dann eher ein Zeuge der Nachbaukultur heutiger Zeiten als ein Zeuge der Zeit des Vorbildes. Also es hat auch eine Berechtigung, aber ist halt ein ganz anderer Ansatz.
Okay. Uli, jetzt kommen wir mal zu dir, denn ihr habt tatsächlich einen, würde ich mal sagen, ganz anderen Ansatz mit Brabus Classic. Ihr macht wirklich High-End-Restaurierungen, beziehungsweise das ist ja besser fast als Neuzustand. Wie ist denn eigentlich der Weg zu diesen Autos bei euch gekommen? Ich glaube, ihr habt auch mal angefangen mit Patina-Autos, oder?
Ja, angefangen hat es eigentlich so, dass, ich sag mal, Oldtimer-Restaurieren seit Jahrzehnten mein Hobby ist. Und ich immer mal auch Autos dann in der Firma hatte, um da abends nach Feierabend dran rumzuschrauben und immer wieder auch Kunden gefragt haben, könnt ihr einen Mercedes Pagode restaurieren oder dies restaurieren, das restaurieren. Das haben wir aber eigentlich nie gemacht, weil sich ein Restaurationsgeschäft mit einem normalen Werkstattgeschäft nicht verträgt, weil alleine die Standzeiten auf einer Bühne so hoch sind, dass man derzeit mehrere Dutzend Autos reparieren könnte, um damit mehr Geld zu verdienen. Also somit war das nie ein Thema. Es war dann aber 2008, wo der große Börsenknall war. Da standen wir hatten gut zu tun, aber von einem Tag auf den anderen stand das Telefon still. Und wir haben im Management dann große Krise gehabt und haben überlegt, was machen wir jetzt mit den vielen Leuten, die hier rumstehen. Wir haben zwar immer noch Autos hier stehen, aber in ein paar Monaten sind die alle fertig und dann haben wir keine Arbeit mehr. Was machen wir mit den Leuten? Und da habe ich dann damals gesagt, Bodo, gib mir ein bisschen Spielgeld, ich kaufe jetzt ein paar Oldtimer. Und dann halten wir die Leute bei der Arbeit und ich suche die Mechaniker aus, die da Spaß dran haben und denen ich das auch zutraue. Und dann restaurieren wir Autos und haben die Leute in der Firma, können wir in der Firma halten, haben eine Wertschöpfung in der Zeit, wo das andere Geschäft nicht so läuft und dann irgendwann geht das andere Geschäft sicherlich weiter. Das hat damals nur leider nicht funktioniert, weil nach einem Vierteljahr waren die Autos alle zerlegt, aber das normale Geschäft kam wieder. Und dann kam die Werkstatt und sagte, und auch der Chef, so, jetzt rücken wir die Leute wieder alle raus. Wir müssen wieder Kundenautos bauen und dein Oldtimer-Gruscht, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen liegen lassen. Und das war allerdings, das war dann der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben damit jetzt angefangen. Dann kamen schon die ersten Kundenanfragen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein Business draus und machen eine eigenständige Abteilung, die sich dann um das Restaurieren von Fahrzeugen kümmert.
Okay, so und ihr habt angefangen mit Autos, die, sagen wir mal, auch normale Patina hatten. Und du hast mir mal erzählt, da sind eigentlich eure typischen Brabus-Kunden gekommen und haben gesagt, was ist das denn? Dann müsst ihr aber nochmal Hand anlegen.
Ja gut, das ist natürlich ein grundsätzliches Thema, wie die Leute einen Oldtimer betreiben wollen, was sie von einem Oldtimer erwarten, was für eine Wirkung das Auto haben soll, wie sie es nutzen wollen. Also ich selber bin Freund von Patina-Autos, aber nur, wenn die Patina durchgängig ist. Also wenn dann schon mal die Sitze erneuert wurden und die Türverkleidungen sind da original oder da sind die eine andere Haube oder Kotflügel schon mal lackiert worden und das sieht man auch sofort. An solchen Autos habe ich persönlich keinen Spaß. Und das hat sich auch so gezeigt, dass unsere Kunden da auch keinen Spaß dran haben. Also erstmal haben unsere Kunden sowieso keinen Spaß an patinierten Fahrzeugen und an solchen Mixautos schon überhaupt nicht. Unsere Kunden erwarten, wie sie es von unseren anderen Produkten erwarten, einfach ein perfektes Auto, was nicht nur perfekt aussieht, sondern auch perfekt funktioniert.
Und ich glaube, ihr habt natürlich immer, und das Problem hat eigentlich jeder Restaurierungsbetrieb, ihr gebt natürlich auch Garantie, fast wie bei euren Neuwegen, oder?
Ja gut, das haben wir dann von Anfang an gesagt, wenn wir in das Oldtimer-Thema einsteigen, dann muss es ein entsprechendes Garantieversprechen geben und nicht darum eiern, wie es oftmals in der Oldtimer-Szene gemacht wird. Wir haben gesagt, 2 Jahre Garantie, ohne Kilometerbegrenzung, Hohl- und Bringservice und alles, was dazugehört. Und auch mal ein Flying Doctor, der dann ein paar Zündkerzen in Abu Dhabi wechselt, nur weil die 25 Mal aus der Garage rein und rausrangiert haben. Also das gehört dann alles dazu. Dieser Service spielt sich natürlich auch ein Stück weit dann in den Kosten, in der Kalkulation, das muss man mit einrechnen, und spielt sich dann auch im Gesamtpreis eines solchen Autos dann auch wieder.
Wir haben ja mal ein ganz tolles Video gemacht, da habt ihr einen Dachbodenfund in Amerika in Einzelteilen gekauft, ein 300 SL, und wir haben zusammen die Kartons ausgepackt und du hast ja auch in dem Moment das erste Mal gesehen. Da gab es also viele Kommentare unter dem Video, was man bei mir auf YouTube sehen kann, so von wegen, ach Mensch, jetzt machen sie die ganze Patina kaputt und was ist denn das für ein Auto, das ist doch so toll, das ist doch erhaltenswert. Erzähl mir vielleicht mal was dazu, warum hat man sowas nicht erhalten, sondern sagt, wir müssen das einfach komplett machen?
Ja gut, das Auto war schon daher nicht erhaltenswert, weil die hatten das in Amerika mal den Lack komplett runtergeholt und hatten irgendeine Grundierung auf der Sprühdose rübergesprüht und so stand das dann 30 Jahre auf dem Dachboden. Also das kannst du nicht erhalten. Also du kannst nicht mit einer Sprühdosengrundierung jetzt rumfahren. Also das geht einfach nicht. Also so ein Auto kannst du eigentlich dann nur komplett restaurieren. Und das haben wir auch gemacht und das wird jetzt auch in den nächsten 2-3 Monaten wird das Auto dann jetzt auch fertig.
Okay, Kunde da. Bevor du deine kurzen Fingernägel noch kürzer kratzt, vielleicht müssen wir mal wirklich erhalten gegenüber restaurieren stellen. Du hast einen anderen Ansatz für Autos, also du versuchst Autos möglichst genau zu erhalten?
Wenn es was gibt, das erhaltensfähig ist. Genau. Also Zombie-Autos, die irgendwie, sobald man sie bewegt, die Teile verlieren. Also das gibt es ja auch manchmal in den Preservation-Classes von manchen Konkurs. So Fahrzeuge, die, sobald sie sich bewegen, Größen von Lack oder bestimmte Berlin-Verkleidungen, die das sich herziehen, das ist keine Erhaltung. Das ist einfach schneller Verschleiß und Verbrauch, diese Fahrzeuge, wenn man die dann noch bewegt. Das soll ja auch passieren, das ist ja ein Automobil. Dann sind die innerhalb von kurzer Zeit weg. Und wenn man so einen Fall hat, wie Sie es jetzt beschreiben, deswegen habe ich mich ja auch auf die Rekonstruktion von Materialien gestürzt, kann man dann im Zweifelsfall eben überlegen, wie authentisch möchte man es denn, mit welcher Art restaurieren. Da geistern natürlich auch viele Gerüchte in der Gegend herum, dass manche alten Materialien nicht mehr verfügbar oder nicht mehr erlaubt oder sonst irgendwas wären. Ich finde, man kann das meiste wieder bekommen, auch inzwischen, selbst Rexin-Kunstleder wird in England wieder hergestellt. Nitrocellulose-Lack ist auch ausdrücklich erlaubt für Oldtimer, das steht im Gesetz drin. Ja, also das kann man sogar tun, da steht der Oldtimer sogar direkt drin. Die Materialien kann man auch noch bekommen, es gibt Leute, die wissen, wo man sie verarbeitet. Und natürlich kann der Kunde sich dann entscheiden, ob man nicht vielleicht doch den strapazierfähigen Wasserlack haben will. Aber ich biete eben immer alles an. Und wenn es dann eben heißt, ich möchte aber Kunstharzlack, wie es eben ursprünglich auf meinem Wagen drauf war, dann kann ich das mit meinem Netzwerk machen, wieder erfahren sind. Wenn nicht, verweise ich ihn gerne auf Leute wie Sie weiter, die dann die anderen Sachen tun können. Also es ist jetzt kein Entweder-Oder oder Gegeneinander, sondern jeder Einzelfall hat eine eigene Vorgehensweise. Und da muss man auch mit dem Besitzer sprechen. Was willst du denn? Mit was bist du auch bereit umzugehen? Ich muss ihm auch erklären, dass er, wenn er einen Nitrolack drauf hat, keinen Scheibenreiniger auf seine Frontscheibe sprühen darf, weil im Zweifelsfall die Tröpfchen nebendran sich in sein Skapel einfressen. Und da muss man dann eben mitdenken. Es gibt auch eine Beschaffenheitsvereinbarung, wenn ich in dem Moment so ein Projekt anfange und mit meinem Netzwerk das dann koordiniere, wie wir das machen können. dass der auch weiß, was er kriegt und was er nicht kriegt. Also, und manche wollen es eben so schlecht wie neu im besten Sinne und manche wollen es eben besser als neu.
Du hast gerade gesagt...
Besser als neu geht nicht.
Ja.
Du hast gerade gesagt, Materialien, die vielleicht mal verboten waren oder wieder erlaubt sind. Es gab da einen aktuellen Fall, da haben wir gestern drüber gesprochen, Blei. Blei stand mal zur Disposition, oder?
Ja, und das braucht man. Es gab vor kurzem eben eine Initiative von der ECHA, das ist die Europäische Chemikalienagentur. Die hat ein bisschen das utopische Fernziel, oder das wurde eben mal so kolportiert, dass sie ein schadstofffreies Europa schaffen wollen. Da gibt es eine große Liste von giftigen Stoffen, die diese Behörde jetzt Stufe abarbeitet und da wird dann geprüft, ob man die vielleicht verbieten könnte. Es ist ein bisschen so wie auch Drogenmarkt, da ist Stoffe verboten, ja? Also so wie Heroin verboten ist. Wenn man aber einen Arzt hat, der sagt, der braucht das, dann kann man auf Rezept das bekommen. So ähnlich funktioniert das. Das Rezept kostet ungefähr 250.000 Euro. Also da muss man Nachweis führen, dass man es wirklich braucht, dass man irgendwie, also es ist was, was auf die Industrie geprägt ist. Und das wollten sie jetzt mit metallischem Blei machen, dass wir unter anderem so Kühlerlöten für elektronische oder elektrische Bauteile im Oldtimer-Bereich brauchen oder auch zum Karosserieverzinnen. Die haben überhaupt nicht an solche Leute wie uns gedacht und auch nicht an die Orgelbauer oder die Leute, die eben historische Kirchenfenster restaurieren, die das gleiche Problem haben. Und im Rahmen vom Parlamentskreis Automobiles Kulturgut in Berlin haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet und haben eine große Allianz geschmiedet zwischen Orgelbauern, Fensterrestauratoren, anderen Kulturguterhaltern und Musikinstrumentenbauern und haben es tatsächlich geschafft, dass diese Abstimmung abgesagt worden ist. Also die haben nicht nur gesagt, wir stimmen ab und lassen dagegen abstimmen. Wir haben es geschafft, der Europäischen Chemikalienagentur und der Europäischen Kommission klarzumachen, dass wir diese Materialien für den Erhalt des Kulturgutes brauchen. Es ist Johann Sebastian Bach im Original nicht mehr geben wird, wenn die Orgeln keine Musik mehr machen, zum Beispiel. Und in diesem gesamten Rahmen wurden die Fahrzeuge mit aufgenommen als gleichberechtigte sozusagen Partner und nicht als böse alte Stinker. Das war aber auch nur möglich, weil wir eben die anderen mit dabei hatten. Und deswegen haben wir kleinen Kraft entwickelt und es kam dazu, dass wir das Blei weiterhin so verwenden.
Kann es sein, dass man in der EU immer sucht, was man beim Auto noch verbieten kann, um es uns noch schwerer zu machen?
Es ging nicht um die Autos, es ging einfach um eine generelle Betriebsblindheit von allen historischen, sie nennen es inzwischen Traditionshandwerke. Und dieser Fall mit der sozusagen Petition, die wir auch eingereicht haben bei der EU, beim EU-Parlament, wurden die Traditionshandwerke jetzt bemerkt. Es wurde zurücksignalisiert, das nächste Mal, wenn wir solche Sachen machen, werden wir von vornherein auch mal gucken, wie es den Traditionshandwerken damit geht. Und nicht nur auf die Industrie. Und das ist schon mal ein großer Sieg, weil wir sind bemerkt worden. Es ging nicht ums Auto, das war ein genereller Betriebsblinderzug, der einfach in eine Richtung fährt und alles platt macht, was im Weg steht.
Schön, ja. Wenn wir jetzt über solche Materialien reden, die vielleicht nicht mehr aktuell so verarbeitet werden oder so, da brauchen wir natürlich auch Spezialisten, die damit umgehen können. Uli, wie macht ihr das denn mit dem Nachwuchs? Züchtet ihr die hausintern ran oder schaut ihr, dass ihr vielleicht, man kennt ja Kindle, der ist gerade insolvent, da sind also viele Leute auf den Markt gespült worden, Mercedes-Benz Classic, die haben sich derer angenommen, weil die einfach viel Know-how mitbringen. Wie macht ihr das?
Also grundsätzlich ist das leider eine aussterbende Zunft. Und vor allen Dingen das größere Problem, es findet ein Wissensverlust statt. Also es sind so viele Leute, die sich ihr Leben lang mit solchen alten Autos beschäftigt haben, die jetzt einfach dann nicht mehr aus dem Geschäft sind oder im schlimmsten Fall auch diese Erde verlassen müssen und die ihr Wissen nicht weitergegeben haben. Das ist also grundsätzlich erstmal ein Riesenproblem in der Branche, also nicht nur ein reines fachliches Problem für Heizungsbauer und so weiter, aber ganz besonders auch für das Thema Restauration. Also wir bilden erstmal sehr stark aus bei uns in der Firma. Man kann fast sagen, dass fast 10% der Mitarbeiter Auszubildende sind, weil wir insgesamt sehen, dass wir für alles, was wir tun, egal ob in dem modernen Geschäft oder mit den alten Autos, das besser ist, Leute selber heranzuziehen, als irgendwas vom Markt zu bekommen, die es dann nicht so in unserem Sinn, in unserem Stil machen. Also die Lehrlinge, die bei uns eine normale Mechatroniker-Ausbildung machen, die müssen alle durch den Motorenbau durch, die müssen alle durch die Klassikabteilung durch, also die müssen wirklich durch alle Bereiche. Da ist ein Großteil von Sachen bei, die überhaupt nicht in den Lehrplänen stehen, das ist uns aber ganz egal. Also dann bei uns hat jeder Lehrling schon mal eine Kurbelwelle vermessen oder ein Lagerspiel ausgerechnet. Fragen Sie mal einen Lehrling, der in der Mercedes-Benz-Niederlassung war, ob die schon mal nochmal ein Lagerspiel berechnet haben oder gemessen haben, geschweige denn mal einen Motor komplett zerlegt und wieder zusammengebaut haben.
Also aber ein neues Lager schon aus dem Regal genommen, das
kann ich nicht. Nee, weil sie kriegen ja keine Lager mehr, sie müssen nochmal einen ganzen Motor dann gleich neu nehmen. Also das Thema Reparieren ist ja aus der Mode gekommen, man macht jetzt noch ein bisschen Teile tauschen. Aber mal einen Motor komplett auseinanderbauen in irgendwelchen großen Niederlassungen findet in dem Sinne ja nicht mehr statt. Und darum ist es auch schwer, wenn man sich jemanden vom Markt holt, einen Mechatroniker, den bei uns ins System einzufügen. Der kann vieles einfach gar nicht oder hat es noch nie gemacht. Oder hat nur in AW kloppenderweise nur Bremsbeläge und Kupplungen getauscht, aber hat noch nie Steuerzahlen eingestellt. Also darum ist es extrem wichtig und ein sehr großes Anliegen schon immer gewesen bei uns, Leute bei uns auszubilden und die dann auch natürlich versuchen, in der Firma zu halten.
Also da seid ihr wahrscheinlich so ein bisschen ein Einhornbetrieb, die moderne Autos bauen und natürlich auch historische Autos fantastisch restaurieren und für den eigenen Nachwuchs sorgen. Schön wäre es natürlich, wenn man da eine Art Ausbildung schaffen würde, die eben nicht Schwerpunkt Mechatroniker ist, sondern die eben das alte Handwerk vermittelt, damit es eben nicht ausstirbt. Ja. In der Schweiz ist man da schon weiter, oder?
Ja. Also in der Schweiz sind wir da schon weiter. Ich war 10 Jahre im Vorstand von einem sozusagen einem Verband, der in der Schweiz eine Ausbildung zum Fahrzeugrestaurator mit eidgenössischem Fachausweis auf die Beine gestellt haben. Wir haben dieses Jahr den 9. Jahrgang, der anfängt. Wir haben also jetzt 9-mal ungefähr 15 Leute, sowohl im Bereich Karosserie als auch Mechanik Elektrik ausgebildet. Der eidgenössische Fachausweis ist im europäischen Standard, Ausbildungsstandard gleichberechtigt mit einem Meisterbrief. Die Ausbildung ist vom Staat evaluiert worden und anerkannt worden als fachausweiswürdig. Also sozusagen, das ist jetzt nicht nur, weil wir das selber gemein, die Lehrpläne sind tief geprüft worden, die entsprechenden Verbände, der Karosserieverband und der Kfz-Fachverband, der AGVS, die haben dann auch mitgeredet und dann auch geprüft. Und die müssen jetzt eben nicht, wie bei vielen Betrieben, wie bei Ihnen, in der Prüfung, wenn sie sozusagen Abschluss haben wollen, den ganzen modernen Wissensstand repräsentiert und darauf noch extra sozusagen den historischen Stand. Das ist eine Doppelbelastung, die man auch manchmal den Leuten nicht zumuten kann. Oder die machen da gerne mit, wenn sie motiviert werden. Sie haben das bestimmt drauf. Aber es ist natürlich auch eine Vermittlung der Eltern zum Beispiel. Wenn man eine Berufswahl anfängt, dann fragen die Eltern, ja, was hast du denn da hinterher? Hast du denn dann irgendeinen Schrieb, wo draufsteht, dass du das kannst? Ja? Also das hat man halt mit einer normalen Mechatroniker-Ausbildung dann nicht, dass man das extra kann. Mit dem eidgenössischen Fachausweis hat man wirklich einen Meisterbrief als Fahrzeugrestaurator und kann sich auch ganz auf die historischen Arbeitstechniken konzentrieren. Und das wird auch von den Schweizer Sammlern unterstützt. Sie haben in die Hintergründe die Stiftung fast 1 Million Schweizer Franken eingezahlt, die jetzt unter anderem die Lehrplanevaluierung bezahlt haben. Und ähnliche Dinge. Die sind da sehr viel engagierter.
Besteht die Chance, dass sowas in Deutschland kommt oder wird da noch zugemacht?
Da wird an vielen Dingen meines Erachtens nach rumgezerrt und da gibt es auch Interessen, die dem eigentlich entgegenstehen. Also wenn man Substanz an der Ausbildung tut, dann sind manche weniger substanziellen Kurse vielleicht nicht mehr so lukrativ, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, es wird teilweise dann immer wieder beschrieben, dass wir es machen sollten, aber dann wird es hintertrieben letztendlich. Und da sind auch die Verbände mit dabei. Da sind auch die Verbände ganz heftig am Turnen. Das muss ich wirklich aus Schweizer Sicht jetzt sagen. Ich war die einzige Deutsche, die da mitarbeiten durfte und ich fühle mich da sehr geehrt. Das heißt was, die Schweizer sind da ziemlich eigen. Ja. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch irgendwann diese Ausbildung aufmachen für Schweizer sozusagen Lernende. Das ist im Augenblick noch ein heikles Thema, weil man ist in der Schweiz und die Deutschen kommen dann und überrennen uns. Aber ich arbeite da dran.
Okay, sehr gut. Vielleicht muss man ein bisschen auch über die Politik gehen. Christian Lindner, unser Finanzminister, der ist heute hier über die Messe gelaufen, hat sich als Autofan geoutet in der Eröffnungsrede. Also vielleicht muss man den hier nochmal abgreifen und ihm sagen, dass man da an der Ausbildung ein bisschen arbeiten müsste. Sebastian, wie siehst denn du das als Gutachter? Wird hier viel kaputt restauriert oder wird hier viel kaputt gemacht an Kulturgut, weil die Betriebe eben nicht mehr dieses alte Handwerk so gut können? Oder siehst du da irgendwie, dass es vielleicht besser geworden ist?
Eine sehr komplexe Frage.
Ja.
Ich glaube, das können wir hier im Talk immer das nicht, können wir uns nicht auseinander dividieren. Es ist tatsächlich schon so. Es ist letzten Endes, wie Ivo vorhin gesagt hat, oder Schabun eigentlich auch gesagt hat, es ist so, der Kunde bestellt die Musik. Das ist einfach so. Ne? Und wir haben Kunden, die wollen das eine Auto haben, das muss fahren. Und wir haben andere Kunden, die sagen, ich möchte das Auto vorhalten, wie es ist. Das muss wohl nicht einmal einen zügigen Widerspruch miteinander stehen. Das kann auch sein. Und wir sind eben auch unter dem Druck, dass das gegen mich ist, wie teilweise bei der Kunst, wo man natürlich möglich versucht, die Originaltanz noch zu retten, wenn es denn echt rettbar ist, oder sie heute umschlagen muss mit schlimmen Erfolgsverbindungen und Kunstwerken, die heute nicht mehr ablesbar machen, was der Künstler eigentlich ursprünglich mal gemeint hat. Und das Auto ist viel komplexer als ein Bild, das an der Wand hängt. Das Auto soll nicht fahren. Und das ist ein großer, und ein großes Problem. Bruder, du bist schon, ich merk's schon. Aber dennoch ist es so. Die Autos müssen fahren. Das steht manchmal durchaus für den Widerspruch. Ne? Also ein Lack, ne, hat für mich. Der hat auch eine Schutzfunktion.
Ja.
Und die muss er erfüllen. Der Lack ist ja nicht nur, der gibt nicht auch der nicht nur eine Farbe, sondern der hat eine Schutzfunktion. Und ich bin der Meinung, wenn die Schutzfunktion des Lackes nicht mehr gegeben ist und sei noch so original, dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, ihn zu erneuern, damit er genau die Funktion, die er nun auch hat, wieder erfüllen kann. Ja? Also, wir driften ein bisschen ab in die Philosophie, was das angeht, aber am Ende des Tages ein Versorgungsbetrieb, der tut das, was der Kunde wünscht und was er wert ist zu bezahlen. Das ist so. Und im besten Fall ist es so, dass der Versorgungsbetrieb auch beratungstätig sein kann, um Werte zu schützen und Kultur zu erhalten.
Herr Stehr, nehmen wir nochmal ganz konkret den 300 SL Flügeltürer und da haben Sie wahrscheinlich so viele gesehen wie keiner außer Ihnen. Was ist denn für Sie der erhaltenswerteste Zustand? Oder wie oft ist Ihr 300 SL schon lackiert worden?
Mein 300 SL ist schon einmal lackiert worden und zwar vor ungefähr 20 Jahren, aber wieder in der Originalfarbe, die er ab Werk auch gehabt hat. Was ich auch immer bevorzugen würde, aber das ist natürlich meine persönliche Meinung, wenn jemand mit einer Farbe absolut nicht leben kann, weil sie ihm eben absolut nicht gefällt, dann ist genau das, was schon gesagt wurde, der Kunde ist eben König und wenn der möchte, dass das Auto eine andere Farbe bekommt, dann wird der Restaurator oder Lackierer das eben dementsprechend machen. Wie gesagt, meine Art und Weise ist es nicht. Ich versuche tatsächlich, das Auto so original wie möglich zu erhalten, sowohl was die Lackierung angeht, auch was die anderen Teile des Fahrzeugs angeht. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung und selbstverständlich hat jeder das Recht, auch eine entsprechend andere Meinung zu vertreten und die dann umzusetzen. Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich das Kulturgut erhalten und zum Kulturgut gehört meiner Meinung nach eben auch so viel wie möglich Originalität.
Okay, was war so das Wildeste oder was ist beim 300 SL so das größte Problem, die Originalität zu erhalten? Kann man das sagen? Ich meine, die Ersatzteillage ist ja gerade speziell beim SL extrem gut, oder?
Ja, das ist absolut so. gegenüber anderen wertvollen Autos ist es beim 300 SL schon, muss man sagen, extrem gut. Aber nicht unbedingt von Seiten des Werkes, sondern es finden sich einfach Firmen, die dann entsprechende Nachfertigung machen, wenn der Bedarf da ist. Ja, das gibt es durchaus, aber leider sind diese Nachfertigungen meist schlechter als die Originale, die am Auto sind. Und ich würde lieber versuchen, ein Originalteil zu restaurieren, als ein Neuteil zu verwenden. Das ist auch meine Einstellung und meine Anschauung dazu, weil das einfach viel stimmiger, viel passiger ist und eben auch im Blick auf die Historie des Fahrzeugs eben immer zum Auto gehört hat. Während ein anderes nachgefertigtes Teil auch häufig nicht die Qualität hat, die das gebrauchte Originalteil, was dann wieder zu richten ist, tatsächlich darstellt.
Uli, wie haltet ihr das bei euch? Schmeißt ihr den 3D-Drucker im Keller an oder versucht ihr auch möglichst die Originalteile nochmal aufzuarbeiten?
Also grundsätzlich, es gibt nichts Besseres als das Originalteil. Müssen wir gar nicht drüber reden. Es gibt aber mittlerweile ja Fertigungsverfahren, die es in den 50er Jahren für den 300 SL noch nicht gab, wo man auch Teile nachfertigen kann. Muss ich auch wieder recht geben. In der Regel sind Nachfertigungsteile schlechter als die Originalteile. Aber es gibt auch Möglichkeiten, Teile nachzufertigen, die dann von deutlich höherer Qualität sind und deutlich verschleißfester sind als Originalteile. Also wir fertigen relativ wenig nach. Also wir versuchen immer, Originalteile am Markt nachzukaufen und am liebsten natürlich alte Teile und nicht irgendwelche Teile, die im Ersatzteilkatalog vom Hersteller sind. Da muss man sagen, aus meiner Sicht sind die Altteile deutlich besser von der Qualität als zum Teil jetzt wieder aufgelegte Teile, zum Beispiel Stoßstangen. Also ich käme nie auf die Idee, jetzt eine Stoßstange als Ersatzteil zu kaufen, die irgendwann in den letzten Jahren mal nachgefertigt wurde. Die sind einfach nicht so gut wie eine Originalstoßstange. Also dann stecke ich lieber viel mehr Zeit und Geld in eine Stoßstange, in die Originalstoßstange rein, die jetzt wieder aufzubereiten und zu erhalten. Kostet in der Restauration mehr Geld, habe aber eigentlich dann am Ende da auch das bessere Ergebnis.
Was kostet eigentlich so ein Wagen nachher bei euch? Also ihr habt ja tatsächlich, wenn ihr die Wagen fertig habt, glaube ich, fast Einheitspreise, weil die alle auf einem gleichen Stand sind, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir das so ein bisschen als Mischkalkulation sehen. Wenn wir jetzt Pagoden machen zum Beispiel, die Unterschiede erscheinen sich die Autos natürlich im Ursprungszustand, wie wir die kriegen. Die einen haben ein bisschen mehr Rost und die anderen haben ein bisschen weniger. Jetzt kann man sagen, okay, man bietet die dann nach einer Kalkulation, nach Aufwand an. Dann stehen zwei Autos oder drei Autos nebeneinander, die alle vom Zustand 100% identisch sind, aber die sich dann um 10, 20, 30.000 Euro unterscheiden. Das können Sie keinem Kunden erklären. Das geht aber nicht. Also wir machen da wirklich eine Mischkalkulation. Da ist dann mal ein Auto bei, wo halt 200 Stunden weniger Karosseriearbeit drinstecken. Der kostet aber genauso viel, wo wir ein paar hundert Stunden mehr gemacht haben. Weil sie das einfach nicht erklären können. Warum kostet der Grüne jetzt 20.000 mehr als der Blaue?
Ich finde das gut, dass ihr immer in Hunderten von Stunden rechnet. Wie viel Stunden stecken in so einem, sagen wir mal, 300 SL Flügeltürer oder Pagode?
Ja, Pagode so im Schnitt 1800 bis 2000 Stunden. 111er sind so 2800 bis 3000 Stunden. Und 300 SL, da kommt es so auf die Substanz an. Also da sind auch schon mal 5000 Stunden drin. Also wir hatten mal ein Auto aus Amerika gekauft, leider blind. Und nach Bildern sollte man nie machen, weil wenn die Amerikaner eins können, ist das Spachteln und Schleifen. Und das Ding war so eine Baustelle, da sind über 5000 Stunden reingegangen. Also wir haben 13 Liter Eimer Spachtel aus dem Auto geholt. Die hatten zur besseren Haltbarkeit von dichten, dicken Spachtelschichten dann mit wie so einer Dosenöffner Löcher in die Karosserie geschlagen, damit sich der Spachtel besser verkrallt. Und in so einem Auto verschwinden dann natürlich Stunden, da werden sie verrückt. Also da verdienen sie am Ende aller Tage auch kein Geld mit, weil sie können das gar nicht so teuer anbieten, wie man es eigentlich kalkulieren müsste. Dann greift man da manchmal einfach in den verkehrten Eimer. Das ist so.
Na gut, aber das ist ja das Prinzip einer Mischkalkulation. Herr Stehr, wenn man sich jetzt ganz konkret für so einen Wagen interessiert, kann man da auf Sie zugehen oder was würden Sie empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt aber im Lotto gewonnen und möchte endlich meinen 300 SL Flügeltürer kaufen? Wie würden Sie rangehen? Würden Sie zum etablierten Händler gehen? Würden Sie sagen, am besten ist privat mit Mund-zu-Mund-Propaganda oder sollte man Sie kontaktieren und gucken, wo vielleicht ein originales Auto zu haben ist?
Es ist mit Sicherheit alles möglich, alle Wege führen nach Rom in diesem Fall, aber es ist mit Sicherheit sinnvoll, in erster Linie erstmal Geduld mitzubringen, weil man muss lange suchen, bis man das für den jeweiligen Wunsch passende Auto tatsächlich findet. Jeder hat etwas andere Ansprüche als Kunde und die sollten natürlich möglichst genau befriedigt werden. Von daher ist wirklich die Haupttugend Geduld, dass man nicht meint, man muss in 14 Tagen jetzt bei irgendeinem Händler, egal wen, unbedingt dieses entsprechende Auto finden oder kaufen. Also von daher halte ich das für die wichtigste Tugend, die man mitbringt. Eine gut gefüllte Geldbörse sollte in jedem Fall vorhanden sein.
Wie gut gefüllt muss sie denn eigentlich aktuell noch sein? Hat dieser, sagen wir mal, oder die ganzen Skandale, die da aktuell so stattfinden, also mit Fälschung hier und Fälschung da, das liest man jetzt ja öfter, die wirtschaftliche Situation, wir haben Kriege, die auf der Welt stattfinden. Wie sehen Sie denn eigentlich die Preissituation oder was denken Sie, wie das weitergeht?
Ich sehe es sehr stabil und sehr konstant. Ich glaube nicht, dass die Preise einbrechen werden, sondern ich glaube sogar, dass sie bei den Fahrzeugen, die eine nachweisbare Historie haben und dergleichen, weiter nach oben gehen werden. Keinesfalls einbrechen. Was sicherlich der Fall sein wird, bei zweifelhaften Fahrzeugen, bei denen wird der Preis sinken. Die werden günstiger zu haben sein, aber man muss eben auch immer bedenken, was man dann tatsächlich erwirbt. Also insofern lieber ein Fahrzeug mit entsprechender Historie, wenn ich das Auto auch länger behalten möchte und dergleichen, ist immer meiner Meinung nach die bessere Wahl.
Uli, wie siehst du das? Wie seht ihr die Preise bei Brabus eher steigen oder konstant oder speziell bei euren Autos?
Ja, eigentlich stabil, auch mit einem ganz klaren Trend nach oben, wenn es gute Autos sind. Also so schlechte bis mittelmäßige Autos, die können auch schon mal im Preis untergehen und die jetzige Diskussion mit Nummern und so weiter trägt natürlich auch nicht dazu bei, solche Autos stabil zu halten. Wobei ich noch mal was zum Thema Nummern eigentlich sagen möchte, wurde eben ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Es ist natürlich so ein Matching Number Auto ist irgendwie toll, aber wenn ich jetzt ein Auto haben will, mit dem ich einfach nur fahren will, und da ist anstatt dem großen Motor ein Alu-Motor drin, den Mercedes auch früher als Ersatzteil dann in Flügeltüre eingebaut hat, dann ist für mich das immer noch vom Fahren her mindestens genauso ein gutes Auto wie ein Matching-Number-Auto. Oder wenn da schon mal die Achsschenke oder sonstige Sachen ausgewechselt werden und die Nummern jetzt da keine Nummer mehr drauf sind, fährt das Auto natürlich genauso gut geradeaus wie ein Fahrzeug mit Originalnummer. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen richtigen Sammlerautos, durch und durch Sammlerautos, wo es dann wirklich auch auf Nummer, auf die letzte Nummer drauf ankommt, um in einer entsprechenden Wertsphäre dann zu sein. Oder wenn ich ein Auto jetzt suche, ein 300 SL Roadster, und da will ich ein paar Oldtimer-Rallyes mitfahren und da will ich einfach Spaß dran haben, dass das in der Garage steht und ich auch nicht bereit bin, da jetzt 500.000 Euro mehr auszugeben, nur weil das Matching Number ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, solange das nicht jetzt irgendwelche nachgebauten Geschichten sind. Also das ist dann wieder ein ganz anderes Thema und darum muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klar unterscheiden zwischen Autos, die ihr Leben gelebt habt, wo alles Mögliche in ihrem Leben ausgetauscht wurden, die toll fahren und die toll aussehen und alles ist gut, und zwischen den Autos, die eine komplett andere Identität bekommen haben. Das ist dann wieder nochmal was ganz anderes und ich habe überhaupt kein Problem damit, mit einem 300 SL, der sein Leben gelebt hat, der nicht mehr den ersten Motor hat und nicht mehr die originale Hinterachse, beziehungsweise originale Hinterachse schon, aber nicht die Nummern, originale Hinterachse und noch nicht mehr die Achsschenkel vorne mit den Nummern oder Getriebetraverse oder weiß der Teufel was. Da habe ich überhaupt gar kein Problem.
Das sehe ich ehrlich gesagt auch immer genauso. Man muss sich einfach an den Autos erfreuen und ja, vielleicht an der schönen Form, an der Besonderheit, speziell 300 SL, aber technisch natürlich seiner Zeit weit, weit voraus. Gundula, du wolltest dazu auch noch was sagen.
Ja, ich möchte jetzt gerade mal auf den Punkt machen, der so ein bisschen durchscheint, aber noch nicht so richtig angesprochen worden ist. Diese kompletten Fälschungen, die eigentlich gar keine Historie haben, die auch keine Identität haben, die sind nicht zulassungsfähig.
Ja, ja.
Da kann man
ja
wohl auch irgendwie nicht fahren. Und irgendwie, die fahren sich vielleicht auch so ähnlich wie die anderen, aber das ist einfach illegal und strafbar. Ja? Das ist Versicherungsbetrug, im Zweifelsfalle auch noch andere rechtliche Konsequenzen, Urkundenfälschung, im Zweifelsfalle beim Verkauf ist es auch sonstiger Betrug und ähnliche Dinge. Diese komplett nachgebauten Fahrzeuge, beziehungsweise die Fahrzeuge, die keine historische Identität haben, die sind illegal. Ja, und damit macht man sich strafbar. Die haben auch, wenn sie so fahren wie die Alten, nichts zu suchen auf den Straßen.
Ja, das stimmt, weil zur Zulassungsfähigkeit, sie müssten eigentlich den heutigen Sicherheitseinrichtungen entsprechen, genau, müssten Airbags haben, ja, und spätestens dann wird man die Fälschung erkennen. Beim Brand ist ja Flügeltürer mit Airbags. Sebastian, wir haben schon mal drüber gesprochen. Was ist denn der Preisunterschied zwischen einem originalen Auto, wird vielleicht mit 1,5 Millionen oder sowas gehandelt, und einem Auto, was komplett gefälscht ist?
Nein, die Summe der Teile. Und wie Sie gerade richtig gesagt haben, du hattest es gesagt, die Autos sind ja zulassungsfähig. Das heißt, ich kann mir das Ding ins Wohnzimmer stellen. Ich kann das Wohnzimmer auf den Tisch verwenden. Ich kann es auf eine Ausstellung schieben. Ich kann es da hinstellen. Ich kann es vielleicht sogar auf der Rennstrecke fahren.
Aber nicht mal mit Rotkennzeichen.
Aber noch nicht mal rote Kennzeichen da machen. Also diese Fahrzeuge sind tatsächlich hochgradig kritisch. Und wir haben leider sehr viel mit diesen Fahrzeugen zu tun. Zumal sie mitunter auch aus falschem Material gebaut sind. Also wir haben bei verschiedenen Flügeltüren oder Roadstern auch festgestellt, dass aus dem falschen Material gebaut. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass die Fahrzeuge sogar gefährlich sind im aktiven Fahrbetrieb, weil der Name den Belastungen gar nicht standhalten kann, weil er aus falschem Material gebaut wurde. Mercedes hat sich damals sehr viel Gedanken dazu gemacht, wie man so einen Rahmen baut und aus welchen Materialien besteht. Und wenn man diese Spezifika nicht einhält, dann kann es durchaus sein, dass in einem normalen Fahrbetrieb den Rahmen auch einfach richtig kaputt geht. Und das heißt, wir haben also nicht nur Gefahr für Leib und Leben für den Fahrer, sondern ebenfalls für Dritte. Und deswegen ist es zwingend notwendig, gegen diese Fahrzeuge auch aktiv vorzugehen, diese Autos von der Straße zu machen.
Uli, habt ihr schon Fälschungen angeboten bekommen?
Nee. Kann man eigentlich, ja, weiß ich jetzt nicht, wird jetzt mal vielleicht eine Ausnahme sehen, wo uns mal ein Auto angeboten wurde zum Ankauf, wo aber so schnell ersichtlich war, dass da mit der Fahrgestellnummer was nicht stimmt, da haben wir da natürlich Abstand von genommen. Also, aber das Problem ist ja auch mal, wie wird mit einer Fälschung umgegangen? Wird es ganz klar gesagt, das ist jetzt ein Nachbau? Oder wird da jetzt gesagt, das ist ein Originalauto? Also es gibt ja zum Beispiel im Bereich Bugatti eine Firma in Argentinien, die diese alten Rennautos nachbaut. Und ich finde, die machen das auch recht toll. Da ist dann zwar die Vorderachse zum Beispiel, der Achskörper nicht hohl, sondern es ist ein Schmiedeteil aus dem Vollen und so weiter. Die Dinger fahren manchmal besser als die alten. Und wenn die Leute sagen, okay, das ist jetzt ein alt, das ist ein Nachbau und ich habe den noch irgendwie zugelassen bekommen, es gibt immer irgendwie Wege, sowas zugelassen bekommen im Ausland oder was auch immer, und der Kunde weiß das und das ist das und das ist dann so, dann und der kann damit leben, dann ist das in meinen Augen auch in Ordnung. Nur wenn dann eine Fälschung als echtes Auto ausgegeben wird und da nicht proaktiv mit umgegangen wird, dann ist es natürlich überhaupt kein Ding.
Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. Also wir haben natürlich das Problem, dass wir gerade bei Nachbauten, Replikas, wird man nicht differenzieren, das Thema haben, dass wir diese Autos in Deutschland nicht zulassen können. Das geht nicht. Man kann mit diesem Fahrzeug nicht auf der Straße fahren. Das ist in anderen Ländern anders.
Ja.
Also USA beispielsweise kann man auch mit dem mindesten Kerzen auf der Straße unterwegs sein.
England auch.
In England geht das offensichtlich auch. Und das treibt natürlich den einen oder anderen, der so ein Auto dazu hat, da Schub zu betreiben und Identitäten zu kapern, andere Identitäten von Fahrzeugen zu verwenden, um das Auto irgendwie auf die Straße zu bekommen. Dennoch bleibt es natürlich illegal, diese Fahrzeuge mit fremden Identitäten zu versehen und die da drauf zu kriegen. Wir haben das natürlich nicht nur beim Cirrus 3 SL oder bei Bugatti, dem großen Thema. Wir haben das auch bei den Cubas, die da draußen durch die Gegend fahren. Fahrzeuge, die wir uns zum Teil anschauen, wo ich wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlage, dass Menschen mit so einem Auto auf der Straße unterwegs sind, mit Motoren, die 200, 300, 400 PS haben. Und die Dinger sind aufs Übelste zusammengenagelt und haben dann eine Fahrgestellnummer drin von dem Ford Fairlane oder keine Ahnung, wo das Auto herkommt oder was ursprünglich mal gewesen ist, einfach nur um die Papiere für dieses Auto zu haben. Das ist natürlich schon eine Grauzone, die bei uns wirklich äußerst problematisch ist und die unter den Leute dazu zwingt, solche Maßnahmen zu ergreifen, diese Nachbauten auf der Straße zu
bringen. Zwingt?
Also, ja, das ist natürlich. Das ist
jemand mit vorgehaltener Waffe oder wie?
Im positiven Sinne ausgeführt. Natürlich gibt es direkt, wenn man sagt, für mich ist keiner gezwungen, bitte da drin zulassen, die beschaffende Sache von da. Es geht schlichtweg einfach nicht. Wie gesagt, wir haben tagtäglich dann jetzt gucken, sehen diese Fahrzeuge gemacht. Wir wollen zu den Kufsteinen reinkommen, die kommen zur Hauptuntersuchung, der TÜV-Ingenieur steht am Auto dran, sollten eine Hauptuntersuchung machen, da Kennzeichen erteilen. Jetzt ist der Mann 25, 30 Jahre alt, das Älteste, was der kennt, ist vielleicht ein VW Golf 1, und das ist so das Auto in den Kategorien, in denen der hängt. Und dann kommt ein Uberti angefahren oder ein Rolls-Royce 25 AB. Und da soll dann Namenkennzeichen draufkleben. Und das ist eigentlich ein großes Problem, was wir haben, dass wir eben gerade was den amtlichen Teil angeht. Und da sind wir auch in der Schweiz im Austausch, weil die da viel, viel weiter sind als wir. Und wir haben das große Problem, dass die Leute einfach unkundig sind, diese Dinge und kaum Schützenhilfe bekommen in der Beurteilung und Zulassung dieser Fahrzeuge. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns zukünftig intensiver auseinandersetzen wollen. Das eben auch im Bereich der H-Kennzeichenerteilung, aber auch der turnusgemäßen Untersuchung, nämlich der ganz normalen turnusgemäßen Prüfung alle 2 Jahre beim TÜV, dass eben diese Fahrzeuge genauer geprüft werden und dass der Prüfer auch weiß, was da eigentlich steht.
Ich glaube, die Situation wird jetzt langsam ein bisschen besser. Auch die Hersteller sind aufgewacht. Wir haben ja in unserem letzten Podcast, den ich mit euch machen durfte, mit Alexander Ulrich, der ja für Supersportwagen zuständig ist. Ich glaube, hier auf dem Stand läuft er auch rum, der winkt da. Da hat er erzählt, dass zum Beispiel Ferrari, die geben Autos gar nicht mehr frei, um auf der Straße zu fahren, wenn die nicht mit den Originalteilen repariert wurden. Was, glaube ich, der Szene so ein bisschen helfen könnte. Es gibt halt ein paar graue Jahrzehnte, bei denen es schwierig wird und bei denen es kritisch ist, aber davon lebt ihr ja ganz gut und da geht euch die Arbeit nicht aus. Gibt es eigentlich Leute, die so ein 300 SL oder irgendwie Klassiker suchen, die ständig bei dir anrufen und sagen, kannst du nochmal hier hinkommen, kannst du mal da hinkommen und du jedes Mal irgendwie so ein kleines Gutachten machen musst, um zu gucken, ob das Ding original ist?
Ja gut, wir haben natürlich im Rahmen der Pressemitteilungen und Ereignisse, die uns letztes Jahr gefallen sind, natürlich viel zu tun, ist ja keine Frage, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das machen wir ja gerne und ich halte das auch für richtig, aber es gibt, wie gesagt, eben auch eine philosophisch-politische Komponente dahinter, die ich viel, viel wichtiger finde, ja, als den konkreten Auftrag, den man ein Auto hat. Und es geht wirklich darum, dass wir, und der Wilfried ist damit zitiert worden, dass wir durchseucht sind von solchen Fahrzeugen, die hier illegal unterwegs sind. Und ich habe das Gespräch in der Schweiz gerade, da bin ich wieder mal bei der Schweiz, gerade gehabt, die uns sagen, ja, die meisten falschen Papiere, die wir hier in der Schweiz zu sehen bekommen, die kommen aus Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten da auch eine Podiumsdiskussion und ich bin ein bisschen in Schamesröte versehen gewesen und wollte eigentlich davonlaufen, als ich damit konfrontiert gewesen bin. Und ich musste mich dem erwehren und mir wurden dabei einige Beispiele auch gezeigt, dass das eben so ist. Und das ist ein Umstand, den ich wirklich unschön finde. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, mich in den nächsten Jahren intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und nicht nur Fälschungen aufzudecken, sondern wirklich proaktiv aus dem Straßenverkehr zu entfernen. Und das war ein Bonus-Statement jetzt und ich hoffe, dass ich keinen Shitstorm kriege.
Ja, ich gehe davon aus, die ein Originalauto haben, die werden froh sein, dass es Leute wie dich gibt. Wenn du über so eine Messe läufst, gibt es da Händler, die manchmal dich versuchen, von ihrem Stand so ein bisschen wegzuschieben?
Ja.
Mehr müssen wir nicht sagen. Keine Namen bitte.
Die gibt's. Ich hatte vor ein paar Jahren so ein Erlebnis gehabt, da habe ich gedacht, da kann ich nur mit schusssicherer Liste vorbeilaufen, aber ich habe die Halle gleich ganz gebeten. Ja, das passiert natürlich, klar, wenn wir international unterwegs sind, das sind wir eben auch. Es ist ja kein lokales Thema hier in Deutschland, sondern es ist ein internationales Thema. Also ich bin mit einem Autochen schon ein bisschen nach Lissabon gefahren, um da Autos zu untersuchen, das kommt vor. Aber in den meisten Fällen ist es natürlich klar, dass solche Fahrzeuge immer von Händlern haben, wo die gehen. Und das Ergebnis, das wir dann eben da dann rauskriegen, das hören irgendwie nicht so, wenn das war.
Okay. So, ich würde sagen, wir haben es für heute, die Stunde ist um. Traditionell gibt es ja bei mir immer noch die letzten 50 Liter als Frage. Aber erstmal möchte ich mich bedanken, dass wir das hier heute machen durften. Ich glaube, viele von euch stehen ja auch noch an dem Stand die nächsten Tage oder sie kommen hier auf jeden Fall mal vorbei. Uli, du bist bei Brabus Classic hin und wieder mal am Stand. Sebastian, du bist auf jeden Fall fix hier am Stand vom FSP TÜV Rheinland und stehst also für Fragen, glaube ich, auch zur Verfügung. Und Gundula, du bist auch noch die ganzen Tage hier. Und Herr Stehr, Sie, glaube ich, laufen ja auch noch auf und ab. Man kennt Sie in der Szene. Also Sie sind ja eh ein Ratgeber, der oft ranzitiert wird oder oft gefragt ist. Fangen wir an mit den letzten 50 Litern. Gundula, da müssen wir mit dir anfangen. Gibt es ein neues Auto oder ein altes Auto oder eine neue Erkenntnis, irgendwie wo du deine letzten 50 Liter Sprit mitverfahren würdest?
Ja gut, das ist bei mir ja immer das Thema, dass ich auch ganz proaktiv zugebe, dass das Fahren an den alten Autos bei mir nicht vordergründig dabei ist. Und ich fahre ja privat Fiat Panda, das gebe ich zu, wurde auch schon als absolut hässliches Auto. Ja,
Kult ist es.
Ja, es ist ein 2012er Fiat Panda und da das mein normales Arbeitsauto ist, mit dem ich Forschung betreibe, meine Kunden betreue und sonstige Dinge tue, würde ich wahrscheinlich da auch die letzten 50 Liter mitverfahren. Ich liebe dieses Auto.
Um noch einmal einen guten Kunden abzuklappern. Sebastian, wer ist bei dir oder welches Auto?
Also wir nennen Gundulas Auto, nennen wir liebevoll Pandula.
Das stimmt.
So hat sich das in der Szene etabliert. Wenn Gundula ankommt, kommt sie mit dem Pandula. ich habe die Frage bei dir ja schon mal beantwortet und jetzt bin ich über die Messe gelaufen und ich habe mir überlegt, wie könnte ich die Frage nochmal beantworten wollen. Und ich gucke, habe den Messestand praktisch nicht verlassen im Rahmen der Messe jetzt, aber ich blicke den ganzen Tag wirklich auf diesen wunderschönen Maserati dort aus dem 500 herum. Und ich weiß, wie wunderbar diese Motoren laufen und ich weiß auch, wie das in so einem Auto riecht. Die haben einen ganz, ganz eigenen Geruch und ich mag auch die Grasflächen an diesem Fahrzeug. Und das letzte Mal habe ich noch Lotus an Ketterhemd gesagt, heute sage ich Maserati 3500 Blätter.
Alles klar, vielen Dank. Guck mal hier, man will es schon mit Motorensound vertreiben, aber das gelingt euch nicht. Herr Stehr, die letzten 50 Liter, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo sich drin verfahren.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich würde Sie in meinem Gehörnachtesel einfüllen und würde da die letzten 50 Liter dann tatsächlich mit diesem Auto verfahren, weil ich einfach dieses Auto liebe, den Gehörnachtesel.
Okay, Uli, ihr habt jetzt neuerdings endlich die 1000 PS-Marke geknackt bei euren neuen Autos, bei euren neuen getunten Autos. Wo landen deine letzten 50 Liter? Vielleicht in irgendwas... Endlich mal mit 1000 PS?
Ja, ich habe ja schon mal ein Statement gegeben. Das Problem ist, ich finde so viele Autos einfach so toll, dass sie mich nicht für einen Auto jetzt entscheiden könnte, um die 50 Liter zu verfahren. Ich würde das um mehrere Autos aufteilen. Dabei wäre ganz sicherlich ein Mercedes Simplex. Das ist für mich das Auto in der Automobilgeschichte schlechthin. Nachdem ich einmal da mitfahren durfte, bin ich da total krank, aber leider weil ich es mir nie kaufen kann. Dann sicherlich ein paar Liter in einem unserer 1000 PS Moniden. Drei Abfahrten oder mehr, drei Abfahrten reicht vielleicht nicht. Zwei Abfahrten auf der 31. Und dann natürlich auch gerne noch in meinem 4,5 Liter Honda Vorkriegsauto. Und dann bleibt für alles nur immer nur ein paar Kilometer mal über. Also wird schwierig.
Okay, also mir bleibt mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ein paar neue Einblicke im Dienste des Kulturgutes. Jetzt haben wir so ein bisschen wieder, vielleicht den einen oder anderen neuen Blickwinkel gehört. Ganz final werden wir das Thema nicht lösen können. Da werden noch einige Podcasts ins Lande gehen. Aber ich freue mich immer wieder bei euch sein zu dürfen und hin und wieder mal zurückzukommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Dr. Gundula Tutt, bei Wilfried Steher, bei Uli Goffrey und bei Sebastian Hoffmann. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war die alte Schule für heute. Eine Folge außer der Reihe. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke auch nochmal an FSP TÜV Rheinland, durch den diese Gesprächsrunde auf der Technoklassiker überhaupt erst ermöglicht wurde. Den Link zu FSP TÜV Rheinland findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und übrigens, wo wir gerade bei Technoklassiker sind. BMW Classic hatte einige Autos auf die Messe gestellt. Unter anderem den E36 Dreier Kompakt mit M3-Technik, den man aber schon kennt. Und was man nicht kennt, eine 16-zylindrige Limousine aus dem Jahr 1990 und oberhalb des damaligen Siebeners angesiedelt, die erstmalig in der Öffentlichkeit zu sehen war. Darüber konnte ich auch ein kurzes Video machen, welches ihr auf meinem YouTube-Kanal findet. Habe ich auch nochmal verlinkt in den Shownotes. So, und jetzt hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.